Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute ist mein Kollege Nils Nauhauser hier, unser Finanzexperte, und ich spreche mit ihm über das Thema private Altersvorsorge und wie man sie sinnvoll planen kann. Hallo Nils.
Ja, hallo Niklas.
Ja, private Altersvorsorge, das soll jetzt nicht nur ein Thema sein für diejenigen, die vielleicht noch gar nichts haben und sich fragen, wie mache ich das? Für die ist das auf jeden Fall auch interessant, was wir heute besprechen. Aber es ist auch interessant, glaube ich, für diejenigen, die so in der Mitte des Lebens stehen und vielleicht schon viele Altersvorsorgeprodukte abgeschlossen haben. Ich meine, Riester-Rente ist ja auch schon über 20 Jahre alt. Da werden sicher einiges in der Schublade liegen haben. Und ich glaube, auch da kann man noch ein bisschen was optimieren. Also Nils, zum Einstieg, was ist beim Thema private Altersvorsorge so das Wichtigste? Was läuft da auch bei euch in der Beratung auf?
Ja, wir sehen in unserer Beratung täglich, die Leute haben jede Menge Verträge abgeschlossen. Die haben Riester, Rürup, betriebliche Vorsorgeverträge, private Altersvorsorgeverträge mit Steuervorteil, ohne Steuervorteil und alles drumrum. Und dann stellen sie halt fest und gucken mal in ihren Mitteilungen, die sie so jedes Jahr kriegen, so eine Standmitteilung vielleicht oder einen Depotauszug, was da an Kosten und Erträge anfällt. Und das ist in den letzten Jahren nicht immer eine Freude gewesen. Also die Anbieter bereichern sich da auf Kosten der Sparerinnen und Sparer, und das wird dank der verschärften Informationspflichten, die wir in den letzten Jahren dank der gesetzgeberischen Maßnahmen gesehen haben, das wird vielen Leuten jetzt erstmalig klar. Und dann kommen die zu uns und wir besprechen all diese Verträge, das sind manchmal 12 Verträge, die wir in einem Fall durchgehen, und stellen fest, die sind alle nicht bedarfsgerecht. Da kann man überall eine ganze Menge optimieren, und wenn man das optimiert, dann springt halt nachher nicht eine Rente von 300 Euro dabei raus, sondern vielleicht 600 oder 700 Euro. Allein aufgrund der geringeren Kosten und dass man diese Altersvorsorge endlich mal auf den Bedarf ausrichtet und nicht irgendwie einfach nur, Hauptsache man hat mal einen Haken dran und irgendwas abgeschlossen, das wird schon gut gehen, Augen zu und durch. Das ist der falsche Weg.
Okay, du hast gerade schon angedeutet, da kann man tatsächlich durch Optimierung noch einiges rausholen. Jetzt sind wir aber schon ziemlich mittendrin in der Sache. Ich reiß mal an, was wir jetzt hier besprechen wollen. Also wir wollen jetzt ganz konkret schauen, ich will mich um meine Altersvorsorge kümmern. Wie fange ich das denn so an, Schritt für Schritt? Ne? Also einmal für diejenigen, die vielleicht schon Verträge haben, aber auch für diejenigen, die noch gar nichts haben und sich mit dem Thema einfach mal beschäftigen wollen. Also, wie gehe ich da Schritt für Schritt vor? Dann schauen wir uns auch ganz konkret Produkte an, ne? Die vielleicht Leuten angeboten werden oder die Menschen schon in ihrem Portfolio oder in ihrer Schublade zu Hause liegen haben. Und wir kommen dann am Ende noch so ein bisschen dahin zu gucken, was sind denn eigentlich gute, passende Altersvorsorgeprodukte, wie kann ich die finden? Was gibt es da für Strategien? Okay, fangen wir ganz am Anfang an, Nils. Ich stehe da und will wissen, was mache ich denn? Was muss ich überhaupt tun für meine Altersvorsorge?
Ja, das ist immer am einfachsten. Wenn man noch nichts abgeschlossen hat, das sind immer die Verbraucher und Verbraucher, die zu uns kommen und sagen, super, noch nichts falsch gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann man jetzt auf einem weißen Blatt Papier mal eine Strategie überlegen, die passt. So, und was man da klärt, ist natürlich, bevor man irgendwie in Vorsorge investiert, muss erstmal sicher sein, dass man die täglichen Ausgaben überhaupt schultern kann. Ja, also gerade junge Leute, die vielleicht mit dem Studium fertig sind, die haben vielleicht noch ein BAföG abzuzahlen, Kredit, ein Autokredit, eine Wohnung einzurichten. Für die kommt das Thema Altersvorsorge erstmal einige Jahre überhaupt nicht in Frage. Die sind erstmal besser beraten, wenn sie diese Kredite abzahlen und dann eine Rücklage aufbauen, damit sie eben weitere teure Kredite nicht aufnehmen müssen. Denn ganz einfach, Kredit kostet richtig viel Geld, da zahlt man gerne 5-7% Zinsen pro Jahr, und die hat man ja bei der Altersvorsorge nicht. Das heißt, erstmal schuldenfrei werden.
Okay, Kredite abzahlen, schuldenfrei werden, aber noch einen Schritt davor die Frage. Ja, wenn ich auch meinetwegen keine Kredite, Schulden oder sowas habe, wie viel muss ich denn überhaupt so übrig haben im Monat, dass ich mit der Altersvorsorge anfangen kann? Weil ich meine, es gibt ja auch Phasen im Leben, da hat man gar kein Geld übrig, mit dem man sparen kann, oder?
Ja, klar. Und dann ist natürlich schön, wenn die Altersvorsorge passt dafür trotzdem. Es gibt so eine Faustregel, 3-5 Nettogehälter sollte man erstmal zur Seite schaffen und angespart haben, und dann kann man drüber nachdenken, mit der Altersvorsorge Planung zu beginnen. Aber wie gesagt, Schulden abzahlen und dann auch dran denken, ne? Wenn ich ein Auto habe und ich habe mir eine Schrottkarre gekauft, vielleicht direkt zum Berufseinstieg, man hatte ja noch nicht viel Geld und man will dann irgendwie nach 6-7 Jahren sich ein größeres Auto kaufen, muss vielleicht auch lange Wege zur Arbeit oder warum auch immer. Dass man eben nicht nur die 3-5 Nettogehälter hat, wo es heißt, das ist die eiserne Rücklage, der Notgroschen, sondern auch guckt, das, wo man in den nächsten paar Jahren wirklich schon absehbaren Bedarf hat, also das ist vielleicht bei jungen Leuten das erste Auto oder die Möblierung der eigenen Wohnung oder so, das muss man halt erstmal ansparen. Und das muss man liquide lassen. Das bringt nichts, wenn man das in den Altersvorsorgevertrag packt und dann 7 Jahre später kündigt, um sich dann eben Auto oder Möbel leisten zu können. Das ist also falsch.
Okay, ich mache am Anfang mal einen Kassensturz und gucke, wie viel Geld kann ich überhaupt entbehren? Wie bleibe ich übrig? Sollte ich damit vielleicht zunächst Schulden tilgen? Und dann gucke ich, so habe ich es jetzt verstanden, was stehen so an Ausgaben an in nächster Zeit? Und das Geld muss ich dann separat ansparen oder sollte ich dann separat ansparen und nicht in eine Altersvorsorge stecken, weil ich da nicht so schnell wieder drankomme? Oder was ist der Unterschied?
Genau, wir müssen ja sehen, das, was an Altersvorsorge verkauft wird da draußen, das ist vor allem eine Rentenversicherung, dann gerne auch mit Steuervorteilen, heißt es Rürup-Rente oder Riester-Rente oder eine betriebliche Vorsorge. Und diese Produkte sind unflexibel. Wenn man da 6 Jahre später wieder dran geht, gibt es Nachteile. Teilweise geht's auch gar nicht. Bei der Rürup-Rente geht's überhaupt nicht. So, das heißt, gerade bei diesen jungen Leuten wichtig, da auf Flexibilität zu achten. Man braucht erstmal nichts. Altersvorsorge ist nichts anderes als Vermögen aufzubauen. Da reicht es erstmal ein Tagesgeldkonto zu haben und wenn das gut gefüllt ist, 3 bis 5 Nettogehälter, dann kann man drüber nachdenken, ob man vielleicht doch einen ETF-Sparplan abschließt, also ein bisschen mehr Risiko nimmt, also breit gestreut am Aktienmarkt zu investieren, um eben dort die höheren Renditen des Aktienmarktes langfristig teilzuhaben. Aber das erfordert dann ein bisschen Nervenkostüm, ein bisschen Gelassenheit, aber das ist letztendlich so die Variante, die man gehen kann. Tagesgeld, vielleicht auch mal ein Festgeld als sichere Alternative und dann für langfristige Renditen ein ETF-Sparplan. Mehr ist es nicht.
Okay, was aber auch so ganz bekannte Produkte sind, ne, das sind so die Riester-Rürup-Rente. Das Besondere daran ist ja, dass sie gefördert sind, ne? Und da denkt man doch, oder ich auch, Förderung, das nehme ich mit.
Das wird verkauft, du hast recht, mit dem Argument Zulagen und so weiter, ist aber wirklich nur im Einzelfall wirklich vorteilhaft. In der Regel würde ich davon eher die Finger lassen, insbesondere bei jungen Leuten würde ich abraten, das abzuschließen. Ein Problem sind die hohen Kosten. Es werden in der Regel Versicherungsverträge verkauft oder Fondssparpläne sind Kosten sehr hoch. Ein zweites Problem sind die Garantien, die dort in der Riester-Rente staatlicherweise vorgesehen sind. Das reduziert eben auch die Rendite. Ja, und dann hat man bei der Riester-Rente zwar Förderung in der Ansparphase, aber eben auch einen Nachteil in der Auszahlungsphase. Das Ding muss nämlich irgendwann versteuert werden. Und zwar in voller Höhe wird das als Einkommen versteuert. Und dann wird eine lebenslange Rente gezahlt. Und man muss sich mit einem Versicherer einigen auf eine lebenslange Rente und die kalkulieren mit Lebenserwartungen jenseits von Gut und Böse. Da wird man dann 94 Jahre und älter, bis man sein Geld zurück hat. Also das ist bei der Riester-Rente so ein Problem, weswegen ich sagen würde, da Vorsicht, muss man im Einzelfall bewerten. Wenn es in Frage kommt, dann vielleicht, wenn man sehr wenig einzahlt. Also der Klassiker ist, man zahlt 60 Euro ein, das muss man einzahlen und kriegt dann noch vielleicht für 3 Kinder 3x300 Euro vom Staat und dann noch die Grundzulage, dann ja. Dann ist das so, dass man 60 Euro einzahlt und vielleicht über 1000 Euro vom Staat kriegt. Klar, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Rürup-Rente wird insbesondere Selbstständigen verkauft. Da haben wir, anders als bei der Riester-Rente, nicht so eine starke Förderung. Das ist eine reine Verschiebung der Steuerlast ins Alter. Deshalb würde ich davon abraten. Die Produkte sind immer zu teuer, die ich gesehen habe. Und man gibt eben diese Flexibilität vollständig auf. Man kann das Geld ja gar nicht mehr verfügen bis Renteneintritt. Die Leute, die wir in der Beratung haben, wollen das nicht. Einzige Ausnahme, vielleicht mal ein Selbstständiger, der sagt, ja, aber ich habe auch keine Kinder, ich brauche das Geld auch anderweitig nicht. Ich will, dass das im Zweifel bei einer Pleite des Betriebes auch vor der Insolvenz geschützt ist. Dann kann man vielleicht auch mal so eine Rürup-Rente abschließen oder auch eine gesetzliche Rente, in die gesetzliche Rente einzahlen.
Worüber wir dann vielleicht auch noch kurz sprechen sollten, betriebliche Altersvorsorge, ne? Lohnt sich das?
Bei der betrieblichen Altersversorgung sprechen wir heute in aller Regel über die Entgeltumwandlung. Also das ist in aller Regel eben nicht mehr so, dass der Arbeitgeber das alles bezahlt. Ne? Auch da gilt die Regel, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Da nimmt man natürlich das mit, wenn ein Arbeitgeber das alles bezahlt. Aber in der Regel ist es eben heute eine reine Entgeltumwandlung. Das heißt, man verzichtet auf einen Gehaltsbestandteil. Oft ist es das 13., 14. Monatsgehalt. Und das wird dann umgewandelt in eine lebenslange Rente und der Verkaufsvorteil ist Steuerersparnis und Sozialabgabenersparnis. Ja, aber das ist auch bei näherer Betrachtung ja eine Mogelpackung, weil diese Ersparnisse mit einem Nachteil im Alter daherkommen. Man muss im Alter Sozialabgaben bezahlen und zwar nicht nur auf den Arbeitnehmeranteil, sondern auch den Arbeitgeberanteil. Man muss Steuern im Alter bezahlen und während dieser gesamten Vertragslaufzeit ist man letztendlich in diesem Produkt gebunden. Man kann das Geld auch nicht mehr rausziehen ohne weiteres. Es ist auch so, wenn man Arbeitgeber wechselt, ist nicht so, dass der neue Arbeitgeber sagt, klar, bring deinen Vertrag mit, ich zahle da ein. Das geht alles nicht. Und man hat hohe Kosten, meistens versicherungsförmige Anlagen mit niedrigen Renditen. Deswegen ich bei der betrieblichen Altersvorsorge dazu rate, man kann drüber nachdenken, aber erst dann, wenn der Arbeitgeber dasselbe einzahlt wie der Arbeitnehmer. Also wenn ich 100 Euro und der Arbeitgeber 100 Euro einzahlt, dann kann man drüber nachdenken. Auch dann gibt es immer noch Verträge, wo wir sagen, lassen Sie besser die Finger davon. Aber das ist mal eine Gesprächsgrundlage, wo man drüber nachdenken kann, so einen Vertrag vielleicht abzuschließen.
Okay, aber das kann man dann auch mal prüfen lassen, ob sich das lohnt oder nicht.
Ja, das ist wie generell so bei der Altersvorsorge halt immer eine Einzelfallbetrachtung. Bei Riester gibt es die Ausnahmen, bei Rürup gibt es Ausnahmen, bei der betrieblichen Vorsorge gibt es auch Ausnahmen, wo es passt. Mein Rat ist nur, diesen ganzen Verkäufern halt zu misstrauen. Leider sind auch die Arbeitgeber da nicht immer die besten Ansprechpartner. Die wissen genauso wenig von den Kapitalmarktprodukten, leider, wie die Arbeitnehmer, ist unsere Erfahrung.
Also, dann haben wir jetzt erstmal so ein paar wesentliche Altersvorsorgeprodukte geklärt und dann stehe ich da und sage, okay, jetzt Kassensturz machen, Schulden tilgen und wenn ich schon bestehende Altersvorsorgeverträge habe, da auch nochmal genau drauf gucken, oder?
Ja, bei den bestehenden Verträgen wird es natürlich jetzt kompliziert. Da muss man sich jeden einzelnen Vertrag angucken, weil den hat man ja schon abgeschlossen. Da hat man schon Abschlusskosten vielleicht bezahlt, bei der Rentenversicherung beispielsweise. Dann muss man wirklich gucken, was bringt der Vertrag in Zukunft noch? Ne? Man kann dann durchrechnen, wenn es eine klassische Rentenversicherung ist, also mit einer Garantieleistung, können wir durchrechnen, was ist denn die garantierte Verzinsung? Wenn das ein sehr alter Vertrag ist, zum Beispiel bis 2004 abgeschlossen, dann ist da vielleicht auch noch ein Steuervorteil dabei, da ist dann auch eine Garantieverzinsung dabei, die ganz ordentlich ist in der aktuellen Phase, dann kann man den vielleicht weiterlaufen lassen. Jüngere Verträge sind oftmals mit minimalen Garantiezinsen oder da ist dann eine schwarze Null dabei, mehr nicht. Da ist dann eher die Frage, lohnt sich das wirklich noch fortzuführen? Dann gibt es fondsgebundene Rentenversicherung, da kassiert die Rentenversicherung viel Geld und Provisionen, Abschluss, Vertrieb, Verwaltungsprovision. Zusätzlich werden oft noch teure Investmentfonds da reingepackt. Da ist es dann oftmals besser, da ein Ende mit Schrecken zu machen, als ein Schrecken ohne Ende und diesen Vertrag weiterlaufen zu lassen. Und das sind eben die komplizierten Fälle, mit denen die Verbraucherinnen und Verbraucher zu uns kommen, wo wir jeden Einzelnen wirklich anschauen müssen. Manchmal kann man nämlich innerhalb eines Vertrages noch ein bisschen was optimieren.
Okay, das klingt tatsächlich ein bisschen kompliziert. Gibt es denn irgendwie so, also ich gucke mir meinetwegen zu Hause an, was ich da habe. Du hast schon ein paar Vertragsarten genannt. Die können unflexibel sein, die können sehr teuer sein. Manchmal lohnt es sich auszusteigen, manchmal nicht. Gibt es irgendwelche Namen, Produkte, wo du sagen würdest, okay, wenn das irgendwo draufsteht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal genauer drauf zu gucken?
Ja, immer wenn es um eine Rentenversicherung geht, lohnt es sich auf jeden Fall ganz genau drauf zu gucken. Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen besonders große Vorsicht. Da sind meistens teure Fonds drauf, teurer Versicherungsmantel. Ja, bei Bausparverträgen auch hohe Kosten, minimale Verzinsung. Dann auch viele Investmentfonds und Zertifikate, die auch gerade bei Banken und Sparkassen gerne verkauft werden. Die sind teuer und haben überschaubare kleine Renditen, aber trotzdem teilweise ein hohes Risiko. Genau, also das sind so die Klassiker, die man immer durchgehen muss, ja.
Und weil du gerade sagtest, dass die auch gerne von Banken und Sparkassen verkauft werden, dann gehe ich da am besten nicht mit zur Bank oder Sparkasse, um das überprüfen zu lassen. Weil ich dann.
Nee, da gibt's ja keine Beratung. Wenn man da eine Schalterhalle bei der Bank betritt, hat man schon verloren. Das sind nur Verkaufsgespräche. Genau das Gleiche, wenn man den Versicherungsmakler nach Hause bestellt, den Versicherungsvertreter, selbst wenn man den kennt aus dem Sportverein, das ist alles nur Verkauf. Und klar, der lebt natürlich von Vertrauen, von man ist nett, man unterhält sich über die Familie und so weiter und fragt nach Kindern und Hund. Das sind alles nette Leute, nur die bieten halt keine Beratung an. Das sind nur Verkaufsgespräche. Das heißt, die zu fragen, ist kontraproduktiv. Die werden aber immer eine Rentenversicherung empfehlen zur Altersvorsorge. Gerne auch mit Riester-Förderung in Anführungszeichen oder Rürup-Förderung in Anführungszeichen. Und da machen die ihre Geschäft mit. Das ist halt die maximale Provision für den Vermittler.
Und das, um das nochmal zu untermauern, das kommt in der Beratung bei uns hier sozusagen täglich vor,
ja? Ja, jeden Tag. Das ist gang und gäbe.
Okay, das heißt, dann sind wir an dem Punkt zu sagen, ich gucke mir meine bestehenden Verträge mal an oder hole mir Unterstützung, das durchzugucken, um zu schauen, kann ich das fortführen, ist das sinnvoll, kann ich da vielleicht etwas kündigen. Okay, dann haben wir jetzt erstmal so ein paar wesentliche Schritte geklärt und dann stehe ich da und sage, okay, jetzt möchte ich gerne ganz konkret loslegen, meine Altersvorsorge angehen. Dann ist ja, finde ich, immer noch die Frage, ja, wie viel brauche ich denn? Also ich kriege ja auch gesetzliche Rente, ne? Oder vielleicht habe ich schon doch ein Produkt, was irgendwas abwirft. Und um zu wissen, wie viel ich jetzt noch investieren soll in meine Rente, muss ich ja doch ungefähr eine Vorstellung oder ein Gefühl dafür kriegen, wie viel ich gerne später noch zusätzlich als Rente hätte oder brauche.
Ja, das ist das nächste Problem. Da draußen wird von einer Versorgungslücke oder Vorsorgelücke gesprochen und das ist halt das Marketinginstrument, mit dem man den Verbrauchern Sparverträge verkauft. Ja, da heißt es eben, wenn du keine Riester-Rente hast, dann bist du im Alter arm. Wenn du keine Rürup-Rente hast, dann reicht das definitiv nicht im Alter. Und lieber noch ein bisschen mehr quasi abschließen als zu wenig. Und ja, das ist die ganze Verkaufslogik. Ehrlich, ganz ehrlich, man kann es nur abschätzen, bestenfalls abschätzen. Denn wenn ich seriös das rechnen will, wie viel fehlt mir im Alter, muss ich wissen, was habe ich an Einnahmen im Alter. Ja, aber ich weiß nicht, wie hoch meine gesetzliche Rente. Ich kann nur schätzen, wie hoch die gesetzliche Rente sein wird. Ich kenne ja auch nicht die Rentensteigerung. Das hängt ja auch von der Politik ab. Ne? Wir haben die letzten paar Jahre Bundesregierungen gehabt, die haben die gesetzliche Rente gestärkt, haben damit Mütterrente und so weiter ordentlich noch was zugebuttert. Wenn das anders wird und die gesetzliche Rente zurückgeschraubt wird, dann fehlt mir vielleicht doch mehr im Alter, als ich vielleicht heute gedacht habe. Dann nächster Punkt ist, ich muss ja wissen, was habe ich an betrieblicher Rente, was habe ich an sonstiger Rente aus kapitalbildenden Vorsorgeprodukten. Da brauche ich einen Zins. Wenn ich 30 bin und in 37 Jahren Rente gehe, welchen Zins nehme ich denn da bitte schön? Ja, das ist nicht so leicht. Ne? Als man Riester eingeführt hat 2001, dann hat man gedacht, ja, 4% Zinsen sind machbar. Ja, Pustekuchen waren eben nicht machbar. Es gab eine Null- und Niedrigzinsphase. Und das macht es eben schwierig, diese Ansprüche erstmal zu wissen, mit wie viel kann ich denn ungefähr rechnen? Und das Zweite ist ja dann auch, wie viel brauche ich denn zum Leben? Das ändert sich ja auch ständig. Ne? Der Lebensstandard steigt und da muss man dann auch die Inflationsrate mit berücksichtigen. Die letzten paar Jahre hatten wir auch mal ein paar Jahre, wo die Inflationsrate ordentlich durch die Decke gegangen ist, ne? Fast zweistellig. Das war total ungewöhnlich. Jahrzehnte davor hatten wir eine minimale Inflationsrate. Und das alles macht es praktisch unmöglich, eine Versorgungslücke wirklich zu berechnen. Man kann das schätzen und letztendlich fährt man am besten, indem man sagt, okay, ich lege mal was zur Seite und das, was ich zur Seite legen kann, lege ich so flexibel zur Seite, dass ich das immer noch mal anpassen kann. Das heißt, ich entscheide dann vielleicht mit 30, 40 brauche ich das Geld vielleicht doch fürs Eigenheim, lasse ich das stehen für die Altersvorsorge und fahre mal auf Sicht und guck mal, wie sich das entwickelt.
Okay, verstehe, das ist kompliziert. Es gibt ein paar Unbekannte, die man jetzt nicht so abschätzen kann, dass man da wirklich zu einer guten Rechnung kommt, aber trotzdem. Irgendwie mal so grob.
Willst von mir eine Faustformel?
Eine Faustformel.
Okay, also eine Faustformel, die vielleicht genauso oft falsch wie richtig ist, die ist halt 5-10% vom Netto zur Seite zu legen. Für Arbeitnehmer gilt diese Faustformel. Für Selbstständige, die müssten eher 20-30% zur Seite legen, weil die ja keine Ansprüche aus der gesetzlichen Rente haben. Aber wenn man es gut anlegt, ist das viel zu viel. Ja, also wenn man das breit gestreut mit ETFs investieren würde, kann sein, muss gar nicht so viel sein. Andersrum, wenn man das in einer klassischen Rentenversicherung mit real Minuszinsen investiert, dann wird das nicht gereicht haben. Da muss man vielleicht doppelt so viel sparen, um zum Ziel zu kommen.
Okay, es kommt also unterm Strich natürlich immer dann auf den Bedarf auch an und dann hat man diese ganzen Unbekannten, aber gut 5-10% vom Netto zu sparen, ist ja zumindest mal ein Richtwert und wenn es am Ende dann mehr ist, als man braucht, auch nicht schlimm, ne? Man muss nur gucken, dass man mit dem Geld, was dann übrig bleibt, noch über die Runden kommt und man dann nicht noch Schulden macht, weil man so viel spart.
Genau, und eine wichtige Sache ist die Stellgröße Kosten minimieren, weil wenn man die Kosten minimiert, dann kann man mit den gleichen 100 Euro 30, 35 Jahre später doppelt so viel Altersrente erreichen. Nur durch Minimierung der Kosten. Das ist also eine wichtige Stellschraube.
Ja genau, also zu den Beispielen, was man so mit so Kostensenkung dann tatsächlich noch mehr rausholen kann, kommen wir, glaube ich, nachher noch. Ich dachte, jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt. Ne? Jetzt habe ich festgestellt, okay, so und so viel möchte ich jetzt gerne sparen, dann kommt für mich jetzt als nächstes die Frage, welches Produkt nehme ich denn da? Ne? Und du hast vorhin schon ein paar Produkte genannt, wo man vielleicht genauer hingucken soll, die vielleicht sehr teuer sind und sich nicht lohnen und so weiter. Aber vielleicht können wir jetzt noch mal einmal kurz so die klassischen Produkte am Markt durchgehen und einmal dazu sagen, ja, lohnt sich nicht oder Achtung, aufgepasst oder unter den Voraussetzungen ginge das.
Ja, gerne. Also fangen wir an mit der privaten Rentenversicherung. Klar, da gibt es eine garantierte Rentenzahlung im Alter, aber das Problem ist, die Rendite ist minimal, ist eine konservative Anlageform. Ich sage, lass die Finger davon, schließ keine private Rentenversicherung ab. Verkaufsvorteil, Steuern sparen ist bei näherer Betrachtung kein Verkaufsvorteil, denn es hilft ja nichts, wenn man Steuern gespart hat und gleichzeitig auch eine miserable Rendite einfährt. Also da die Finger davon lassen, auch nicht Kirre machen lassen, wenn dann der Makler sagt, ja, aber du hast nur hier eine garantierte lebenslange Rente. Diese Rente kann man auch später noch kaufen, ja. Also Sie können jederzeit auch mit 67 einem Versicherer Geld auf den Tisch legen und sagen, ich hätte gerne lebenslange Rente. Ob sich das nachher lohnt oder nicht, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Bei der aktuellen Produktlandschaft würde ich da eher sagen, nein, das lohnt sich nicht. Da ist eine Bundesanleihe besser als eine private Rentenversicherung. Und das Gleiche gilt für die kapitalbildende Lebensversicherung. Da ist der Unterschied, da gibt es noch eine Todesfallleistung. Wenn man dann jetzt also nach 5 Jahren schon verstirbt, gibt es halt noch eine höhere Todesfallleistung. Ich rate immer, existenzielle Risiken sollte man separat absichern und nicht mit der Altersvorsorge kombinieren. Also auch das Thema Berufsunfähigkeit und Todesfall immer trennen. Und da lieber ein eigenes Beratungsgespräch mit einem Versicherungsberater oder auch hier die Verbraucherzentrale um Rat fragen, Buch kaufen, Finanztest informieren, um da eben einen bedarfsgerechten Versicherungsschutz zu haben. Ja. Aber eben nicht mit der Altersvorsorge kombinieren.
Okay, und da ist der wesentliche Unterschied, glaube ich, ne? Kapitalbildende Lebensversicherung, das ist die, die zum Sparen verkauft wird, nicht so gut. Wenn man aber eine Absicherung haben möchte, dann heißt das Ganze, glaube ich, Risikolebensversicherung.
Ja, genau. Ja. Danke, Risikolebensversicherung, genau. Dann gibt es noch die fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung. Ja, da gibt man das Geld einer Versicherung und zahlt dafür einen Haufen Provisionen und Gebühren erstmal. Und dann nimmt die Versicherung das Geld und investiert es in Investmentfonds. Und für die Investmentfonds zahlt man nochmal Gebühren und Provisionen. Und das ist halt eine Kostenkaskade, die in aller Regel richtig nachteilig ist für Verbraucher und Verbraucher. Deswegen davon auch eher die Finger lassen. Dann kann man noch sagen, naja, aber was ist denn mit diesen ETF-Policen? Die gibt es ja auch und werden auch von Honorarberatern und Honorarvermittlern mittlerweile häufig angeboten, auch mit dem Argument Steuern sparen. Ich will es kurz machen, man spart damit gar nicht so viel Steuern. Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist der Steuerspareffekt vielleicht da, wenn man sich auf eine lebenslange Rente einlässt. Aber man muss ja wissen, auch diese Netto-Policen, das heißt dann so, weil keine Provision drin ist, deswegen netto, auch diese Netto-Policen, die rechnen sich ja nur, wenn man sehr, sehr steinalt wird. Ja, die Versicherer kalkulieren mit einer Lebenserwartung, da muss man 94 Jahre alt werden oder noch älter, bis man erstmal sein Geld zurück hat, was man da angespart hat. Und deswegen, also auch bei ETF-Policen, bitte Vorsicht und nicht abschließen und die Steuervorteile lieber nochmal ganz genau informieren. Die sind nämlich viel, viel geringer, als das von den Vermittlern und auch von den Honorarberatern immer suggeriert wird.
Mir fällt noch ein, kommt häufiger mal vor, Immobilienfonds beispielsweise, ist auch eine Art Kapitalanlage, oder?
Ja, braucht man zur Altersvorsorge überhaupt nicht. Ist eine Anlageklasse. Ich will sie nicht ganz verteufeln, also, aber es gibt sehr viel Kritik daran, auch letztens wieder, weil ein Immobilienfonds abgewertet hat. Der hat dann über Nacht festgestellt, oha, unsere Immobilien sind doch nicht so viel wert, wie wir noch gestern gedacht haben. Und dann ist es halt über Nacht einfach mal fast 20% an Wert verschwunden. Also Immobilienfonds, kompliziertes Produkt, braucht man nicht zur Altersvorsorge. Da gibt es einfachere. Dann wird noch oft empfohlen, aktiv verwaltete Investmentfonds, wo es heißt, ja, die Zeit des Kaufen und Liegenlassens, die ist vorbei, der Aktienmarkt ist turbulent, in diesen erratischen Trump-Zeiten beispielsweise, wie wir sie jetzt erleben, ist es ganz wichtig, dass sich Profis um das Geld kümmern, die entscheiden dann, geht's nach Europa, geht's nach USA, geht's in Asien, raus aus Dollar, rein in Dollar. Und das ist alles Humbug, denn aktives Management lohnt sich nicht. Dafür Geld auszugeben, ist letztendlich Geld zum Fenster rausschmeißen. Deswegen keine aktiv verwalteten Fonds, raten wir kategorisch von ab. Besser sind dann eben ETFs.
Und was ist mit so klassischen Bankprodukten wie Sparplan, Festgeldkonto?
Das ist ideal zum Sparen. Also wenn man irgendwie weiß, in den nächsten paar Jahren gibt es einen bestimmten Finanzbedarf, wo man sagt, ich brauche 30.000 Euro für ein Auto in 4 Jahren, dann kann ich natürlich die 30.000 Euro in ein Festgeld legen mit 3 Jahre oder 4 Jahre Fälligkeit und dann kommt das Geld zurück. Wenn man da zu einer Direktbank geht, gibt es da im Moment auch noch ordentlich Zinsen. Sowieso, Direktbanken bieten immer bessere Zinsen als Filialbanken. Und da kann man sich bei der Stiftung Warentest Finanzen informieren und Anbieter vergleichen. Das lohnt sich auch bei größeren Beträgen. Oder auch Rentnerinnen und Rentner, die schon also eine Rente beziehen, da ist auch oftmals sinnvoll, das Geld nicht so langfristig zu investieren, vielleicht auch nicht so riskant zu investieren mit ETFs, sondern eher auf Sicherheit zu setzen. Und da kann eben auch so ein Festgeldkonto oder ein Sparbrief eine Option sein.
Du hast gerade gesagt, Direktbank, Filialbank. Kannst du noch mal kurz sagen, was da der Unterschied ist?
Ja, die Direktbank ist halt eine Bank, die hat keine Filialen. Da kann man eben das Konto online abschließen, auch am Handy abschließen. Das geht teilweise innerhalb von 5 Minuten, wenn man so eine E-Ausweisfunktion dabei hat oder mit Video-Ident. Und man kriegt halt dort einfach deutlich höhere Zinsen. Wichtig ist immer beim Anbietervergleich, Einlagen bitte in Deutschland absichern lassen. Deutsche Einlagensicherung ist immer im Zweifel noch ein bisschen sicherer, als wenn man das bei einer Bank in Österreich, Frankreich oder Italien
Okay, das steht bei der Bank dabei sozusagen. Was passiert, wenn die Bank pleite geht? Wo kriege ich dann mein Geld her? Ist das irgendwie gesichert?
Ja, genau. Das, bei allen ist das gesichert. Es gibt in ganz Europa eine europäische Einlagensicherung. Also nicht die eine europäische Einlagensicherung, sondern eine Einlagensicherung, die in jedem EU-Land vorgesehen sein muss. Die ist aber jeweils unterschiedlich. Die Holländer haben ihre eigenen, die Österreicher haben eine, die Franzosen haben eine und so weiter. Und da ist eben mein Rat, ein Institut zu nehmen mit Sitz in Deutschland. Das ist über die deutsche Einlagensicherung abgesichert.
Okay, prima. Und sonst hast du schon gesagt, kann man sich ja auch Stiftung Warentest und so weiter da gut informieren. Die haben dann auch Vergleiche, weil da ja auch unterschiedliche Kosten aufgerufen werden bei den Banken. Das kann man da alles vergleichen. Okay, jetzt haben wir so über die gängigen Produkte gesprochen und unterm Strich würde ich sagen, eigentlich das meiste aus deiner Sicht, unserer Sicht nicht so passend. Ne? Warum nicht?
Ja, da sind wir beim strukturellen Problem, nämlich, dass die Finanzberatung, die wir hier in Deutschland haben, ein Verkaufsgespräch ist. Also und die Produktempfehlungen werden vergiftet durch Provisionszahlungen der Anbieter. Das heißt, diejenigen, die dazu beraten, die können gar nicht im Verbraucherinteresse beraten. Die müssen letztendlich immer irgendwas verkaufen, weil sie sonst kein Einkommen erzielen. Dazu haben wir aber einen eigenen Podcast zum Thema Provisionsverbot und Provision in der Finanzberatung. Da kann man das alles nochmal ganz genau anhören.
Genau, werden wir in den Shownotes dieser Folge dann auch verlinken. Gut, und durch diese Provision und dieses strukturelle Problem entstehen halt Kosten. Ne? Also das macht die Produkte teuer. Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz, dass man bei Produkten, die man schon hat, nochmal kurz schauen kann, was kosten die eigentlich so. Und du hast es vorhin nochmal angedeutet, aber das würde ich gerne nochmal ein bisschen konkreter wissen. Wenn ich jetzt also mal vergleiche, ne? Ich habe so ein Produkt mit Kosten und ich habe ein kostengünstigeres Produkt. Wie wirkt sich das auf meine Rendite aus? Können wir das mal irgendwie so an so einem Rechenbeispiel durchgehen?
Nehmen wir das Beispiel Sparplan 100 Euro monatlich über 40 Jahre. Da kommt man nach 40 Jahren auf eine Einzahlung von 48.000 Euro. So, darauf gibt es Erträge jedes Jahr. Und diese Erträge kämen also noch dazu. Und dieser Ertrag wäre bei typischen Kosten 54.600 Euro. Also zusammen wäre das dann ja über 100.000 Euro. Wenn man aber günstig anlegt, dann hat man nicht nur 54.000 Euro Ertrag, sondern 96.500 Euro Ertrag. Könnte also diesen Ertrag, der dazukommt zu den Einzahlungen, locker verdoppeln. Ja, und der Unterschied, in dem Fall ist es knapp die Hälfte, 44%, der fließt in die Taschen der Finanzindustrie und ihrer Vermittler.
Also nochmal, der Unterschied zwischen den 96.000 Euro und den 54.000 Euro, die 40.000 Euro, die dazwischen liegen, die sind weg, einfach nur aufgrund von Kosten.
Ganz genau.
Wow.
Ja, wow. Das macht einen Unterschied nachher in der Rente. Deswegen sagte ich, ne, es lohnt sich, die Weichen früh richtig zu stellen, um diese Kosten minimal zu halten.
Kannst du das nochmal umrechnen, was das dann in der Rente konkret für einen Unterschied machen würde? Also ich meine, klar, so als ganze Zahl ist das schon beeindruckend, aber was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt sage, ich habe ja gespart und kriege dann eine Rente?
Bei der monatlichen Rente kommt es natürlich auch darauf an, welche Rendite kann man auch im Alter noch erzielen. Aber in diesem Beispiel winken dann gerne 300 bis 350 Euro Rente statt nur 150 Euro, allein wegen der gesparten Kosten.
Jetzt haben wir relativ viel darüber gehört und erfahren, was das Problem ist, welche Produkte vielleicht weniger geeignet sind. Und jetzt wäre natürlich der richtige Zeitpunkt, mal dahin zu kommen, was nehme ich denn? Was eignet sich denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte 100, 200, wie viel Euro auch immer im Monat oder auch nur 20 in meine private Altersvorsorge investieren? Was für Produkte würdest du empfehlen?
Eine wichtige Stellschraube ist ja auch bei der Vermögensanlage immer, wie viel Risiko will man tragen. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt eher der Mensch, der nachts senkrecht im Bett steht, wenn man Vermögen im Wert verliert, dann ist es ja natürlich besser, dass man eher sicherheitsorientierte Anlagen nimmt. Und da ist eine einfache und flexible Geldanlage natürlich das Tagesgeld, aber auf lange Sicht zur Altersvorsorge eigentlich nicht geeignet, weil die Verzinsung kaum die Inflationsrate schlägt. Daneben gibt es mit etwas weniger Flexibilität, aber etwas höheren Zinsen in der Regel eben noch ein Festgeld oder ein Sparbrief. Da legt man sich dann in ein paar Jahre fest. Aber auch hier gilt, ja, also real positive Renditen kann man im Moment nur schwer erreichen. Da muss die Inflationsrate noch ein bisschen runtergehen. Das tut sie im Moment. In den letzten Monaten tut sie das, aber da gibt es eben keine Garantie, sodass man da auf lange Sicht einfach auch kaum die Inflationsrate schlagen kann im Moment.
Okay, also Tagesgeld und Festgeld sicher, aber ja bestenfalls eine Aufbewahrung von Geld, aber nicht genau. Mal inflationssicher sozusagen unbedingt. Ja?
Ganz genau, ja.
Okay, wenn ich es dann ein bisschen ertragreicher, aber immer noch sicher haben möchte, gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, da ist jetzt einfach die Frage, wie viel Risiko darf es denn sein? Also was ist denn für dich Risiko? Und da muss man über Risiko mal im Detail sprechen. Also wenn man jung ist und sagt, ich lege mein Geld im Aktienmarkt an, da winkt ja auf lange Sicht eine deutlich höhere Rendite. Da kriegt man ja real sogar 5,1%. Das war zumindest die letzten 120 Jahre eine Durchschnittsrendite. Real, also nach Inflation 5,1, während man am Zinsmarkt 3 bis 4 Prozentpunkte weniger hatte. Also das ist enorm großer Unterschied.
Gewesen. Also um das nochmal klar zu sagen,
ja, klar.
Ist jetzt nicht garantiert, dass es diese Rendite geben wird,
absolut. Sondern
wir können immer nur zurückgucken.
Ja, das können wir, aber diese Zahlen sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Wenn man jetzt sagt, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, da kommt man trotzdem zu ähnlichen Ergebnissen. Mhm. Oder wenn man sagt, das war das komplette erste Jahrhundert und dann nehmen wir das Vierteljahrhundert des nächsten, das ist nicht so groß im Unterschied. Und wichtig ist immer nur, Risiko und Rendite hängen zusammen. Man kann natürlich sagen, ich gehe auf Nummer sicher mit Zinspapieren und da hat man immer eine geringere Rendite gehabt in der Vergangenheit und wird sie auch auf lange Sicht in Zukunft haben. Vielleicht nicht auf Sicht von 5 Jahren, da sind die Börsen natürlich unberechenbar. Manchmal auch auf Sicht von 10 Jahren, dass man an den Börsen schlechter fährt als am Zinsmarkt. Aber in der Vergangenheit war es immer nach 15 Jahren so, dass man im Aktienmarkt einfach besser dastand oder 20 Jahren als mit Zinspapieren, wenn man das zumindest inflationsbereinigt sich anschaut.
Okay, was sind Zinspapiere?
Ja, Zinspapiere ist immer dann, wenn man das Geld, Tagesgeld, Bundesanleihen, auch private klassische Rentenversicherung, da landet das Geld letztendlich in Schuldverschreibungen, die zahlen einen Zins und das Risiko ist dort eher gering.
Okay, wenn ich dann sage, ja gut, ich habe ein bisschen mehr Zeit, ich kann das aushalten und ich möchte ein bisschen mehr auf den Ertrag schauen, dann gehe ich an den Aktienmarkt, oder?
Ja, genau. Also wir sagen so, ab 5 Jahre ist es historisch tatsächlich auch weniger riskant, am Aktienmarkt zu investieren als am Zinsmarkt. Also wenn man tatsächlich sich anguckt, was man nach 5 Jahren so verlieren kann, real nach Inflationsrate, war der Rentenmarkt bis 5 Jahre sicherer, aber ab dann dreht es sich langsam und dann wird langsam aber sicher der Aktienmarkt die sicherere Alternative. Und erst recht, wenn man sich dann anguckt auf 35 Jahre Anlagezeitraum, Sparpläne auf 35 Jahre, da war es in der Vergangenheit immer so, dass ein aktienförmiges Investment, wenn man es dann richtig angeht, besser war als ein zinsförmiges Investment.
Okay, das ist ja auch noch mit Blick auf das, was wir am Anfang gesagt haben, nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Wenn ich dann sage, okay, ich habe Geld, das brauche ich vielleicht in 2 bis 3 Jahren oder spare auf ein kurzfristiges Ziel, dann bin ich tatsächlich bei diesen Zinsgeschichten besser aufgehoben. Aber wenn ich längerfristig sparen will, ab 5 Jahre, dann an den Aktienmarkt.
Dann wird der Aktienmarkt seine Vorteile ausspielen. Aber klar, man muss sich dessen bewusst sein, dass man in 10 Jahren auch mal mit einem Minus noch dastehen kann. Das kann einem niemand ausschließen. Wir hatten nach dieser Dotcom-Blase im Jahr 2000, 2001, wo es einen Crash gab an der New Economy, da sind die Aktienmärkte 10 Jahre lang aus ihrem Tal der Tränen nicht mehr rausgekommen. Da braucht man Geduld. Aber dafür, die folgenden 10 Jahre haben sich prächtig entwickelt und man wurde wieder entschädigt quasi für diese ganz lange Durststrecke. Aber so ganz lange Durststrecken sind relativ selten. Also die gibt es alle paar Jahrzehnte mal. Meistens ist es so, dass man nach 5 Jahren einen Ertrag zu Buche stehen hat.
Gut, also wenn ich mich dann für das Investment im Aktienmarkt entscheide, wie gehe ich davor? Was nehme ich denn dann da für Produkte? Ich nehme mal an, in Einzelaktien von Unternehmen zu investieren, ist jetzt nicht so der heiße Tipp.
Nein, das sollte man eher lassen. Das ist eine riskante Spekulation. Und klar, wenn man jetzt den sozialen Medien manchen Finfluencern folgt, die dann sagen, ich habe die Tipps für die nächste Nvidia oder kauf diese Aktie oder jene Aktie, das ist der nächste Tenbagger. So nennt man Aktien, die sich verzehnfachen. Das klingt natürlich alles total interessant und klar, es gibt diese Aktien, ja, die sind super gelaufen. Nur das Problem ist, man findet die halt nicht für die Zukunft. Das ist die berühmt-berüchtigte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen und die findet man nicht. Das lohnt sich nicht, danach zu suchen. Besser ist es einfach dann den ganzen Heuhaufen zu kaufen, um da im Bild zu bleiben. Das ist ein Zitat von John Bogle, einem der Erfinder der ersten Indexfonds. Und die Idee dahinter ist einfach, alle Aktien zu kaufen, die es gibt. Da sind natürlich auch ein paar Rohrkrepierer dabei, aber es sind eben auch die Aktiengesellschaften dabei, die fantastische Erträge produzieren über 10, 20, 30 Jahre. Und diese großen Erträge der wenigen Aktiengesellschaften, die so gut laufen, die entschädigen quasi für all diese Strohballen, die man eben auch in diesem Heuhaufen drin hat. Also das ist im Grunde die Idee. Kauft den ganzen Markt und das produziert die langfristig guten Renditen von real 5,1%. Seitdem es den MSCI World gibt, seit 1970, etwa 7,5% nominal in Euro gerechnet. Das sind die Renditen des Aktienmarktes. Und die kann man eben einfahren mit einer simplen Anlagestrategie. All diese Aktien kaufen, jahrelang nichts machen.
Okay. Weil du sagst, den ganzen Markt kaufen. Also ich gehe nicht hin und kaufe den ganzen Markt, sondern es gibt Produkte, die auch nicht den ganzen Markt, aber einen Teil des Marktes dann abbilden oder was? Das sind diese ETF.
Ganz genau. Da hat man dann eben in einem ETF, der zum Beispiel den MSCI All Country World Index oder den FTSE All World Index abbildet, da hat man dann 3.000 bis 4.000 Aktiengesellschaften drin aus den Industrieländern, aus den Schwellenländern. Das ist eine breite Risikostreuung und das sind minimale Kosten. Und mit so einer Anlagestrategie kann man auch sehr gut Vermögen aufbauen fürs Alter.
Zu dem Thema Geldanlage mit ETF haben wir tatsächlich auch schon mal einen eigenen Podcast aufgenommen, der ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, da hat sich nicht viel geändert.
Da hat sich nichts dran geändert. Und wir reden heute noch drüber. Wir wissen seit den 70ern, dass ein breites Indexinvestment viel besser ist als aktives Investment. Und die Finanzlobby mit ihrer Werbung redet uns natürlich immer noch ein, ja, man muss sich den Profis anvertrauen. Nur die kennen es. In den Zeitungen gibt es immer wieder Interviews mit den angeblichen Anlageprofis. Ja, und das redet den Leuten ein, ihr müsst das Geld ausgeben für professionelles Management. Braucht man aber nicht. Weiß man aber, wie gesagt, seit über 50 Jahren schon. Ist also eigentlich nichts Neues. Ist eigentlich ein alter Hut, aber ja, wir müssen auch heute noch drüber reden.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist Altersvorsorge, wie wir es gerade besprochen haben, schon etwas, was man getrost oder vielleicht sogar besser selber in die Hand nehmen kann.
Zumindest mal lohnt es sich. Wir hatten ja vorhin das Beispiel mit den 100 Euro für 40 Jahre. Da war der Unterschied ja 40.000 Euro. Jetzt nimm mal 300 Euro. Das sind schon 120.000 Euro Unterschied. Also das lohnt sich ganz gewaltig. Und deswegen unterstützen wir Verbraucher und Verbraucher auch bei ihrer Entscheidung. Wir haben Online-Seminare, wir haben diesen Podcast auch zu ETF. Wir haben Bücher und die Stiftung Warentest Finanztest hat Sonderhefte, wo man sich informieren kann. Weil da draußen gibt's ja diese guten Informationen nicht, weil die meisten ja nur andere Produkte verkaufen wollen.
Aber wo du jetzt diese ganzen Informationsangebote aufzählst, das schreckt mich schon wieder ein bisschen ab. Ne? Also ich meine, man kann das, glaube ich, auch hinbekommen, ohne sich da zum Experten weiterzubilden, oder?
Ja, das geht auch. Okay, in einem Satz gesagt, du kaufst ein ETF auf so einen weltweiten Aktienindex wie den All Country World Index und lässt ihn liegen und machst jahrzehntelang nichts. Dann hast du diese typischen Renditen, die am Aktienmarkt erzielbar sind.
Das gefällt mir, ja. Okay, super. Und das Ganze dann kombiniert, um das nochmal mit ins Spiel zu bringen, eben mit diesen Tagesgeld-Festgeld-Geschichten, je nachdem, was ich kurzfristig, langfristig brauche und wie ich das aufstelle, haben wir alles schon besprochen. Eine Anlageform in Anführungszeichen, da sollten wir, glaube ich, noch kurz drauf zu sprechen kommen, das ist die Immobilie. Ne? Also lohnt es sich, dass ich mir eine Wohnung, ein Haus kaufe und sage, ja gut, dann habe ich zumindest die Miete gespart oder habe ein Haus, eine Sicherheit dadurch.
Ja, man muss ja sehen, immerhin die Hälfte der Bevölkerung wohnt dann irgendwann in den eigenen vier Wänden und betrachtet das und möchte das auch als eigene Altersvorsorge sehen und entscheidet sich dafür. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist auch ein guter Grund. Bisschen Wasser muss ich da doch in den Wein gießen, denn die Immobilie ist, wenn man sich mal die reale Wertentwicklung anschaut, nicht so attraktiv. Ja, man hat klar, man hat die ersparte Miete, man hat natürlich über lange Jahre auch Preissteigerung, gerade in den letzten 10 Jahren enorme Preissteigerung gehabt. Aber auf der anderen Seite schlagen halt auch die Instandhaltungskosten zu Buche. Und oftmals muss man das mit einem Kredit finanzieren, also auch die Kreditkosten zu tragen. Also da würde ich mal sagen, die Renditen sind wahrscheinlich im Mittel, im Langfristigen. Langfristigen Mittel waren die etwas besser als bei langfristigen Zinspapieren, also das Festgeld und so weiter kann man damit im Mittel schon schlagen, aber so gute Renditen wie am Aktienmarkt hat man mit Immobilien nicht erzielen können.
Ja, okay, gibt es sonst noch was, was man beachten muss, wenn man dann trotzdem den Plan hat, in eine Immobilie zu investieren?
Ja, wichtig ist dabei halt einfach eine solide Finanzierung. Ja, also da ohne Bausparverträge einfach ganz simpel ein Darlehen aufnehmen, dass man möglichst schnell zurückzahlt. Manchmal gibt es auch Förderkredite, klar, die sind manchmal günstig, aber nicht immer. Ja, und dann heißt es einfach, wenn man sich für die eigene Immobilie entscheidet, möglichst rasch schuldenfrei werden. Und dann ist es erreichbar, auch ein guter Baustein für die Altersvorsorge. Idealerweise hat man dann zu Renteneintritt noch ein paar tausend Euro auf der hohen Kante, denn so eine Immobilie erfordert immer wieder größere Investitionen. Ja, da müssen mal die Fenster ausgetauscht werden, vielleicht das Bad renoviert werden, das Dach und so weiter. Also eine Immobilie ist nicht nur eine Mietersparnis, sie wird auch im Alter noch Geld kosten.
Okay. Zur Immobilienfinanzierung haben wir übrigens auch einen eigenen Podcast schon mal aufgenommen. Können wir dann ja auch hier verlinken. Super. Ja, super. Vielen Dank. Bis hierhin, Nils. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch loswerden möchtest?
Naja, vielleicht, das ist wahnsinnig kompliziert alles, es wird einem auch immer eingeredet, dass es kompliziert ist, aber wenn man sagt, okay, oh Gott, ich will das alles nicht, dann ist mein Rat, keep it simple, und das wäre einfach mit Tagesgeld Notgroschen zur Seite legen, vielleicht Sparbrief und Festgeld ab und zu für sichere Anlagen und ansonsten den Rest in den ETF-Sparplan stecken und da Augen zu und durch. Also letztendlich kaufen und liegen lassen. Egal, was die Märkte machen, auch wenn es kracht und wenn Trump mal wieder seine erratische Politik verfolgt und es wird in den nächsten Jahren vielleicht noch ein paar andere Umwälzungen geben im Finanzsystem. Da muss man durch und die Gelassenheit besitzen, das alles auszusitzen. Ja, und dann kann man mit der Zeit Vermögen aufbauen. Und das ist der wichtigste Schritt für die Altersvorsorge.
Okay, super. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Nils.
Sehr gerne.
Also, wenn Sie mehr wissen möchten zum Thema private Altersvorsorge, da haben wir bei uns auf der Internetseite einige Informationen, die verlinken wir auch alle hier in den Shownotes und bei uns auf der Webseite unter www.vz-bw.de/podcast, wo Sie diese und auch viele andere Folgen zum Thema Geldanlage, ETF, Immobilienfinanzierung finden werden. Ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann lassen Sie gerne eine Bewertung da. Schicken Sie uns Ihre Meinung oder Fragen an online@vz-bw.de. Erzählen Sie es weiter und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Tschüss.